Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, das ist heute Morgen mit diesen Themen. Strategischer Schachzug. Auch Kanzlerin Merkel unterstützt Joachim Gauck als neuen deutschen Bundespräsidenten. Ihr blieb nichts mehr anderes übrig, als sich der FDP anzuschließen. Gute Vorzeichen. Die Euro-Finanzminister beraten das zweite Hilfspaket für die Griechen. Die Chancen für eine Zustimmung stünden gut, sagt unser Beobachter in Brüssel. Und offene Fragen in Sachen Grippen. VBS-Chef Uli Maurer erklärt sich heute bei der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates. Wir fragen Kommissionspräsidentin Chantal Galladay, welches die offenen Fragen sind. Guten Morgen, im Studio begrüßen Sie Philipp Schapwi und Markus Amrain. Er hat die Nachrichten.
In Deutschland soll der parteilose Joachim Gauck Nachfolger von Bundespräsident Christian Wulff werden. Darauf haben sich die Parteien der Regierung und der Opposition geeinigt. Damit gilt die Wahl Gaucks durch die Deutsche Bundesversammlung als sicher. SPD und Grüne hatten Gauck bereits 2010 zur Wahl vorgeschlagen. Er unterlag damals Wulff, den die Regierungsparteien aufgestellt hatten. Vor dem heutigen Treffen der Euro-Finanzminister haben in Athen tausende Griechen gegen die Sparpläne der Regierung protestiert. Dabei sei es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, berichtet ein Radiosender. Die griechische Regierung plant, in diesem Jahr 3 Milliarden Euro einzusparen. Unter anderem kürzt sie Renten und Mindestlöhne. Die Euro-Finanzminister wollen heute entscheiden, ob Griechenland das neue Hilfspaket erhält. Am Frankfurter Flughafen hat ein weiterer Streik der Flugzeugeinweiser begonnen. Er soll bis Mittwochmorgen dauern. Allein die Lufthansa hat für heute 200 Flüge gestrichen. Der Flughafen rechnet damit, dass ein Drittel aller Flüge ausfällt. Die Flugzeugeinweiser fordern mit dem Streik höhere Löhne. Auch in Spanien müssen Reisende mit Problemen im Flugverkehr rechnen. Bei Iberia streiken seit gestern Piloten, Kabinen und Bodenpersonal. Deshalb muss die Fluggesellschaft nach eigenen Angaben 130 Flüge streichen. Die Gewerkschaften wehren sich gegen Pläne der Fluggesellschaft, die Kurz- und Mittelstreckenflüge in eine Tochterfirma auszulagern. In der iranischen Hauptstadt Teheran sind Experten der Internationalen Atomenergiebehörde eingetroffen. Während 2 Tagen sollen sie Möglichkeiten ausloten für eine diplomatische Lösung des Atomkonflikts. Es ist der 2. Besuch innerhalb eines Monats. Der 1. hatte nach Ansicht der Atombehörde keine nennenswerte Fortschritte gebracht. Die Schweizerische Rettungsflugwacht meldet die meisten Wochenendeinsätze in diesem Winter. Helikopter der Rega seien 120 Mal aufgeboten worden. Über die Hälfte der Einsätze seien für verunfallte Wintersportler geflogen worden. Fußball. In der Super League trennten sich Lausanne und Luzern 0:0. Genf Servette gewann gegen die Zürcher Grasshoppers 3:1. Eishockey. In der Nationalliga A verloren die ZSC Lions gegen Davos 3:4 nach Verlängerung. Langnau unterliegt Zug 1:3 und Kloten gewinnt gegen Rapperswil-Jona 3:2. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 9.484 Punkten plus 1,1%. Der Dollar wird zu 91,55 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2094 Franken beziehungsweise zu 1,3215 Dollar. Das Wetter. Am Morgen noch örtlich etwas Schnee, tagsüber zunehmend sonnig. Nur an den Voralpen teils zähe Hochnebelreste und im Süden Wolkenfelder. Im Norden mit Biese um 3 Grad, im Süden bis 10 Grad.
In Deutschland haben sich Regierungs- und Oppositionsparteien auf einen neuen Bundespräsidenten geeinigt. Auf Joachim Gauck, Pfarrer und ehemaliger Leiter der sogenannten Gauck-Behörde nach der Wiedervereinigung. Die Koalitionspartnerin, die FDP, ist im Verlaufe des gestrigen Tages mit diesem Vorschlag Gauck vorgeprescht und damit hat sie die Regierungspartnerin CDU/CSU in die Zwickmühle gebracht. Kanzlerin Angela Merkel blieb nichts anderes übrig, als sich dieser Meinung anzuschließen. Kaspar Selk aus Berlin.
Nach dem monatelangen Drama um Christian Wulff hatte die Kanzlerin 2 Ziele. Einen Bundespräsidenten, der breite Unterstützung findet, und eine schnelle Entscheidung. Beides hat sie erreicht. Aber sie bezahlt einen hohen Preis.
Dieser gemeinsame Kandidat ist der Bürgerrechtler und frühere Chef der Stasi-Unterlagenbehörde Joachim Gauck.
Den hätte sie lieber nicht vorgestellt gestern um 21 Uhr. Sie hätte Töpfer oder Huber oder Roth oder andere vorgezogen, nicht weil sie etwas gegen Gauck als politische Person hätte, sondern weil Gauck vor 2 Jahren von der Opposition gegen ihren Christian Wulff aufgestellt worden war. Ihn akzeptieren heißt, den früheren Fehler prominent plakatieren. Dass sie Gauck schließlich akzeptierte, ging zurück auf eine Hochrisikotaktik ihrer Koalitionspartnerin FDP. Deren Parteichef Philipp Rösler trat entgegen dem vereinbarten Vorgehen am Nachmittag vor die Kameras und unterstützte Gauck, um die anderen Kandidaten zu verhindern, welche ihm allesamt als zu links erschienen. Rösler fügte dann mit großer Unverfrorenheit an:
Dabei darf ausdrücklich weder Parteitaktik noch Parteipolitik eine Rolle spielen.
Und dabei war genau dieser Auftritt vermutlich der parteitaktische Schachzug des Jahres. Merkel stand nun nämlich vor der Entscheidung, entweder Gauck zu akzeptieren oder die Existenz der Regierungskoalition aufs Spiel zu setzen. Sie entschied sich für Gauck. Für Joachim Gauck, 72 Jahre alt, Pfarrer in der DDR, Mitglied der Bürgerrechtsbewegung dort, nach der Wende Leiter der Behörde, welche die Stasi-Unterlagen aufarbeitet. Eine sehr beliebte Figur, eine Art Symbolfigur, ein Mann mit Meinungen, Kanten, Ecken, einer, der von sich selber überzeugt ist, einer, dessen ganzes Leben sich um den Begriff Freiheit gedreht hat. Als der Entscheid bekannt wurde, ging ein hörbares Aufatmen durch Nachrichtensendungen, Talkshows und Webseiten. Dass die FDP sie dermaßen an die Wand taktiert hat, dürfte die CDU, dürfte auch Frau Merkel so schnell nicht vergessen. Rücksichtnahmen auf den kleinen Koalitionspartner könnten ab heute eher zur Ausnahme gehören. Das Ergebnis der Entscheidung ist übrigens auch bemerkenswert, weil Deutschland künftig von einer ostdeutschen Pfarrerstochter Merkel und einem ostdeutschen Pfarrer Gauck geführt wird.
130 Milliarden Euro soll Griechenland erhalten, sofern die Finanzminister der Euroländer heute grünes Licht dafür geben. Am Wochenende hatte Griechenland neue Sparzusagen gemacht und als Gegenleistung für das zweite Hilfspaket will sich die Regierung in Athen noch genauer auf die Finger schauen lassen. Helen Hürlimann hat Jonas Peuer, den EU-Korrespondenten des Schweizer Fernsehens, gefragt, wie wahrscheinlich es sei, dass die Finanzminister dem 130 Milliarden Euro Rettungspaket zustimmen.
Es sieht im Moment nicht schlecht aus. Es könnte tatsächlich klappen heute Abend mit diesem zweiten Rettungspaket. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, der ist noch offen, und das ist die Frage, inwiefern diese neuen Rettungsmaßnahmen überhaupt ausreichen, damit Griechenland langfristig wieder auf die Beine kommt. Ob dieses neue Geld wirklich genug ist, damit die Schulden Griechenlands genügend stark sinken. Nur wenn das gelingt, nur wenn man die Schulden so hinreichend senken kann, nur dann wollen die Finanzminister dieses neue Geld überhaupt in die Hand nehmen. Und in diesem entscheidenden Punkt, glaube ich, gibt es bis heute Abend, bis zur letzten Minute, noch Verhandlungen.
Inwiefern lohnt sich denn diese Investition für die Euro-Staaten?
Das ist sicher nicht die Investition, die man sich wünschen würde, aber die Frage ist vielmehr, was die Euro-Staaten überhaupt für eine Alternative haben. Man will mit dieser Investition den Bankrott Griechenlands verhindern, man will vielleicht auch erreichen, dass das Land im Euro bleiben kann, ganz einfach, weil man Angst hat vor den Folgeschäden, die eintreten könnten, wenn die Griechen den Euro verlassen müssen. Man hat Angst vor den Kettenreaktionen, man hat Angst, dass das unter Umständen die ganze Währungsunion in den Abgrund stürzen könnte. Das ist die Überlegung hinter dieser Investition, aber ob sie sich wirklich lohnt, das kann man erst im Nachhinein seriös abschätzen, wenn klar ist, ob das wirklich geholfen hat, ob sich die Griechen im Euro halten können.
Wenn nun die Euro-Finanzminister dem Rettungspaket zustimmen, wie geht es dann weiter?
Dann erwarte ich schnelle Fortschritte, vor allem bei diesem berühmten Schuldenschnitt. Davon haben Sie viel gehört in den letzten Monaten. Da sollen ja die privaten Gläubiger Griechenlands auf einen Teil ihres Geldes verzichten. Konkret sind das vor allem Banken und Versicherer. Sie sollen auf Geld verzichten. Dieses ganze Dossier war jetzt monatelang blockiert durch die Verhandlungen an diesem zweiten Hilfspaket. Da ist man völlig hinterher im Zeitplan. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es da sehr schnell gehen würde, weil man da aufholen muss im Zeitplan, sobald die Finanzminister erstmal grünes Licht gegeben haben zum zweiten Rettungspaket.
Und wenn nun die Finanzminister Nein sagen zum neuen Rettungspaket, was dann?
Nun ja, dann sieht es wirklich düster aus für Griechenland. Dann ist das Land am 20. März schon, also in genau einem Monat, bankrott. Das ist die Deadline. Am 20. März muss Griechenland eine große Summe Geld zurückzahlen. 14,5 Milliarden Euro stehen aus. Ohne neues Rettungspaket kann Griechenland dieses Geld nicht zurückzahlen. Eine Möglichkeit gibt es noch. Selbst wenn die Euro-Finanzminister heute Abend Nein sagen zum zweiten Rettungspaket, dann könnten sie immerhin ein Überbrückungsdarlehen beschließen für Griechenland, ein Überbrückungskredit für einige Wochen oder Monate. So würde man wieder etwas Zeit gewinnen für weitere Verhandlungen. Aber Sie können sich die Folgen unschwer vorstellen. Das wären weitere Wochen oder Monate von Unsicherheit, von Unruhe auch auf den Finanzmärkten. Und das will man natürlich, wenn irgendwie möglich, verhindern.
Jonas Peuer, EU-Korrespondent des Schweizer Fernsehens. In Sachen Kampfjetbeschaffung muss Verteidigungsminister Ueli Maurer heute schon wieder Rede und Antwort stehen, nämlich in der Nationalrätlichen Sicherheitskommission der SiK. Und dies, obschon Bundesrat Maurer schon letzte Woche zusammen mit der ganzen Armeespitze hätte für Klarheit sorgen wollen. Präsidentin der Sicherheitskommission ist SP-Nationalrätin Chantal Gallardet. Mit ihr sprechen wir nun. Frau Gallardet, was ist die wichtigste Frage, die Sie im Moment an den Verteidigungsminister haben?
Wir haben einige offene Fragen, die wir heute stellen werden. Unter anderem wollen wir Klarheit. Wer hat zu welchem Zeitpunkt von was gewusst und aufgrund welcher Grundlagen wurde schlussendlich entschieden?
Warum ist das wichtig? Muss für Sie auf diesen Entscheid grundsätzlich zurückgekommen werden?
Wir wollen Klarheit, warum, wie entschieden worden ist, was die Grundlage dafür war. Im Vorfeld und in den Medien war immer wieder von unterschiedlichen Berichten die Rede. Einmal wurde gesagt, sie wurden stark gewichtet, dann wieder, es wurde nicht so gewichtet. Wir möchten wirklich wissen, wie dieser Entscheid zustande gekommen ist.
Bundesrat Maurer hat ja auch gesagt, die Offertenfrist sei abgelaufen und hat dann aber für Staaten so quasi ein Hintertürchen offen gelassen. Wissen Sie, was jetzt gilt?
Auch hier, wir haben einerseits in Abklärung gegeben, die Situation rechtlich beurteilen zu lassen, wie der juristische Weg hier ganz genau wäre. Andererseits wollen wir Klarheit darüber, weil doch unterschiedliche Aussagen von Bundesrat Maurer und auch von Frau Leuthard in den letzten Tagen gekommen sind.
Nun hat Ueli Maurer das Parlament auch ein Stück weit kritisiert und gesagt, es greife da ein, wo es gar nicht oder noch nicht zuständig ist. Wie beurteilen Sie das?
Ich denke, hier verkennt Bundesrat Maurer die Situation ein Stück weit oder auch die Brisanz des Ganzen. Es ist immerhin das Parlament oder die Mehrheit des Parlamentes, das den Auftrag gegeben hat, Kampfjets zu beschaffen. Und es wird das Parlament sein, das die Gelder sprechen muss oder eben nicht sprechen wird. Insofern ist es entscheidend, dass er im Parlament es schafft, Klarheit herzustellen.
Trotz der Wichtigkeit dieses Entscheides kann ja das Parlament nicht überall auch noch mitentscheiden, weil das ja sachlich gar nicht geht, weil diese Geschäfte so kompliziert sind zum Teil.
Also die Typenwahl, die obliegt natürlich der Kompetenz des Bundesrates, das ist klar. Aber für das Parlament muss gerade bei diesem hohen Betrag und bei dieser langen Zeit, auf die hinaus diese Kampfjets beschaffen werden sollen, muss Klarheit darüber herrschen, aufgrund welcher Fakten dieser Entscheid zustande kam. Es muss Transparenz da sein. Sonst, denke ich, wird es schwierig für Bundesrat Maurer, eine Mehrheit zu kriegen, sowohl im Parlament wie nachher auch bei der Bevölkerung allenfalls.
Besten Dank. Das waren Einschätzungen von SP-Nationalrätin Chantal Gallardet. Sie ist Präsidentin der Sicherheitskommission des Nationalrates. Es war für die Amerikaner ein psychologisch wichtiger Moment im Kalten Krieg. Heute vor 50 Jahren flog John Glenn als erster US-Astronaut in einem Raumschiff um die Erde. Dreimal. Dreimal, die enorm wichtig waren für die westliche Welt, denn der Flug änderte die Dynamik im Weltall-Wettrennen. Der Vorsprung der Sowjets auf die Amerikaner begann zu schrumpfen. Beat Soltermann.
Nach einigen Pannen und abgebrochenen Starts war es endlich soweit. Die NASA wünschte ihrem Astronauten John Glenn gute Reise, dann der Countdown. Mit Friendship 7 umkreiste Glenn die Erde dreimal und kam dann wieder gesund zurück. Ein voller Erfolg. Technisch, aber nicht nur, wie Michael Neufeld, Kurator des National Air and Space Museums in Washington, sagt, wo heute die Friendship 7-Kapsel ausgestellt ist. Wichtig sei vor allem auch die Symbolik des Flugs gewesen.
What's really important about John Glenn was basically the symbolism of the United States putting a man in orbit. Just like the Soviet Union.
Die USA schafften erstmals, was den Sowjets mit Juri Gagarin schon gelungen war, einen Menschen ins Weltall zu befördern. Die USA waren damals im Wettstreit ums Weltall im Rückstand. Das begann sich mit Glenns Flug zu ändern. John F. Kennedys Raumfahrtprogramm führte wenig später zur ersten Mondlandung. Seither träumt jeder US-Präsident von einem großen Raumfahrtprojekt. Heute bleibt's beim Träumen. der Kalte Krieg ist längst vorbei und das Geld ist knapp. Die NASA muss sparen. Eben wurde bekannt, dass die USA aus einem Mars-Projekt mit den Europäern aussteigen. Weitere Projekte sind begraben oder gefährdet. Nicht einmal im Wahlkampf lässt sich mit Marskolonien und Mondflügen mehr punkten. Kandidat Newt Gingrich will das, die übrigen winken ab. Ron Paul etwa sagte kürzlich, Mondflüge machten keinen Sinn.
I don't think we should go to the moon. I think we maybe should send some politicians up there a time.
Höchstens, schob er nach, um einige Politiker dort drauf zu schicken.
Beat Zoltermann. Soweit heute Morgen zum Wochenauftakt. Verantwortlich für die Inhalte Matthias Kündig am Mikrofon. Philipp Schapri.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.